SRF 3.
Raus aus der Höhle. In Nordthailand läuft die Rettungsaktion für das eingeschlossene Junioren-Fußballteam. Rein ins Parlament. In Kuwait müssen mehrere Politiker ins Gefängnis, weil sie den Ratssaal gestürmt haben. Raus aus dem Alltag. Es ist Ferienzeit und das bringt den Flugraum auch über der Schweiz an seine Grenzen. Info 3, News und Hintergründe auf den Punkt gebracht im Studio heute, Pascal Schmitz. Seit zwei Wochen saßen 12 Jugendliche und ihr Trainer in Nordthailand in einer dunklen, feuchten Höhle fest. Der Ausgang überflutet. Seit heute Morgen läuft nun die Rettungsaktion, bei der die Jugendfußballmannschaft von Tauchern gruppenweise herausgeholt werden soll. Auch wenn es jetzt erste positive Meldungen gibt, bleibt das Unterfangen schwierig. Live verbunden mit mir ist jetzt Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger. Ja, zuerst zum aktuellen Stand. Wie geht die Rettung voran?
Also der aktuelle Stand ist, dass 4 der 12 Knaben aus der überfluteten Höhle gerettet worden sind. Sie wurden jetzt inzwischen per Helikopter ins nächste Spital in Chiang Rai geflogen, wo auch ihre Angehörigen warten. Und der Gouverneur von Chiang Rai, der sagte, die Rettung gehe eigentlich besser voran als erwartet. Aber die Frage ist natürlich, in welchem Zustand sind die Knaben, die jetzt gerettet wurden? Und was wird weiter passieren? Die 12 Kinder, die sind zwischen 11 und 16 Jahre alt, ihr Trainer 25-jährig. Sie waren jetzt mehr als zwei Wochen auf engstem Raum, in Dunkelheit, Feuchtigkeit, die meiste Zeit ohne Essen, in großer Ungewissheit, bis sie dann eben am vergangenen Montag von zwei britischen Tauchern entdeckt wurden. Und jetzt, wie gesagt, 4 von ihnen draußen, die meisten immer noch in der Höhle. Und es könnte noch Tage dauern, bis alle gerettet sind.
Die Rettungsaktion ist also noch im Gang. Wo liegen laut den Behörden die größten Schwierigkeiten?
Es gibt eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Also die meisten der Knaben, die können nicht oder nur schlecht schwimmen und ganz sicher nicht tauchen. Sie mussten jetzt auf diese schwierige Rettung vorbereitet werden und werden je von zwei Tauchern begleitet, die auch ihre Sauerstoffflasche halten. Denn einige der Passagen, die haben nur gerade einen Durchmesser von 60 Zentimetern. Das heißt, auch die Rettungstaucher, die müssen da ihre Sauerstoffflaschen ablegen, um durch diese engen Passagen durchzukommen. Der Weg durch das Höhlensystem ist zwar nur wenige Kilometer lang, aber die geretteten Kinder jetzt heute und Taucher, die brauchten 10 Stunden dafür, weil es eben so schwierig ist, da durchzukommen. Und wie gefährlich diese Rettung ist, das sah man auch in der Nacht auf Freitag. Da starb nämlich ein thailändischer Rettungstaucher, der den Kindern Sauerstoff brachte.
Dieses Schicksal dieser Fußballjunioren und ihrem Trainer hat weltweit hohe Wellen geschlagen. Wie sieht das eigentlich in Thailand selbst aus?
Also in Thailand scheint es, als schaue die ganze Nation auf das Höhlensystem der Tham Luang-Höhle. Die eingeschlossene Fußballmannschaft und nun eben auch diese Rettungsaktion ist seit mehr als zwei Wochen das dominierende Thema in den thailändischen Medien. Mehr als 1000 Menschen, darunter eben auch sehr viele Ausländer, auch ausländische Taucher, sind involviert in diese Rettung. Buddhistische Mönche wurden eingeladen, in der Höhle zu beten. In Bangkok wurde ein großes Gruppengebet organisiert. Und General Prayuchan Ocha, der Junta-Chef, der hat die Höhle besucht. Und natürlich ist es eben auch die Militärjunta, die hofft, dass, falls die Rettung erfolgreich ablaufen wird, dass dann die Generäle die Pluspunkte dafür bekommen werden und so gestärkt die Wahlen antreten könnten, die sie für kommendes Jahr angekündigt haben.
Informationen von Südostasien-Korrespondentin Karin Weng aus Bangkok. Vielen Dank. Von Thailand nach Kuwait. Dort müssen mehrere Politiker ins Gefängnis, weil sie vor 7 Jahren das Parlamentsgebäude gestürmt haben, Dominik Rolli.
Das höchste Gericht des Landes verurteilte die Abgeordneten zu 3,5 Jahren Gefängnis. Auch der Führer der Opposition zählt gemäß einer Zeitung in Kuwait zu den Verurteilten. Die Parlamentarier stürmten 2011 im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings das Parlamentsgebäude und forderten, dass der Premierminister zurücktritt. In der Provinz Daraa im Süden Syriens an der Grenze zu Jordanien bleibt die Lage unübersichtlich. Nach Angaben der UNO ist ein Großteil der Menschen, die vor den Kämpfen geflüchtet sind, auf dem Rückweg in ihre Wohngebiete. Insgesamt handelt es sich um 320.000 Vertriebene, so die UNO. Allerdings gibt es Berichte über anhaltende Kämpfe. Rebellengruppen leisten gemäß der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte Widerstand gegen eine Waffenruhe. Diese war am Freitag zwischen Rebellen und Russland geschlossen worden, das mit dem syrischen Regime verbündet ist. Die Spionageaktionen des deutschen Geheimdienstes in Österreich betrafen auch Niederlassungen von Schweizer Konzernen. Darunter befinden sich der Generika-Hersteller Sando und der Logistikkonzern Panalpina. Man habe von diesen Vorfällen Kenntnis, bestätigte der Schweizer Nachrichtendienst NDB gegenüber der Agentur SDA. Weitere Angaben machte der NDB nicht. Die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte als Aufsichtsorgan des NDB werde sich im August mit der Sache befassen, sagte deren Präsident SP-Ständerat Claude Janjak. Der Sonntagsblick berichtet heute, der deutsche Geheimdienst habe von 1999 bis 2006 auch die österreichischen Niederlassungen von einem Dutzend Schweizer Firmen ausspioniert. Fax- und Telefonanschlüsse sowie der E-Mail-Verkehr seien angezapft worden. Die SVP Schweiz sucht wieder einen neuen Generalsekretär. Dominik Steiner, seit dem 22. Juni im Amt, hat seine Stelle bereits wieder gekündigt. Die Kündigung sei aus persönlichen Gründen erfolgt, bestätigte SVP-Mediensprecherin Silvia Bär gegenüber der Agentur SDA. Die Sonntagszeitung hat in der heutigen Ausgabe über Steiners Abgang berichtet. Zum Sport. Formel 1. Sebastian Vettel hat den großen Preis von Großbritannien gewonnen, vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und seinem Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen. Damit baute Vettel seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus. Beide Sauberfahrer konnten das Rennen nicht zu Ende fahren. Das Wetter, auch morgen dominiert in der ganzen Schweiz die Sonne, nur im Osten hat es zeitweise Wolkenfelder und über den Bergen bilden sich am Nachmittag einige Quellwolken. Die Temperaturen erreichen im Osten 27 Grad, sonst bis 31 Grad, im Westen bläst die Bise.
Info 3, Abend.
Die Sommerferien haben in Teilen der Schweiz begonnen. Zeit für Badehose, Sonnenbrille, Liegestuhl. Und oftmals auch Zeit fürs Flugzeug. Es wird in den nächsten Wochen nicht nur am Strand eng, sondern auch in der Luft. Matthias Heim erklärt die Zusammenhänge.
Sommerferien. Auch für die Luftfahrt ist es die Hochsaison. Dieses Jahr ist die Situation allerdings außerordentlich. Alle verfügbaren Flugzeuge sind in der Luft, wie Max Oldorf von CH Aviation beobachtet. Sein Unternehmen analysiert die Entwicklungen in der Luftfahrtbranche.
Alles, was aktuell fliegen kann, fliegt. So wie man sagen kann, dass es in Mallorca praktisch keine freien Betten mehr gibt, kann man auch sagen, dass es in ganz Europa eigentlich keinen freien Flieger mehr gibt.
Es sind also so viele Menschen und Flugzeuge in der Luft unterwegs wie nie zuvor. Allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres sind europaweit 7% mehr Passagiere gereist als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, wie die aktuellen Zahlen des Internationalen Luftfahrtverbandes zeigen. Die gute Wirtschaftslage, Billigflieger und der tiefe Kerosinpreis machen es möglich. Mit der Folge, dass der Luftraum über Europa gerade während der Sommermonate an seine Grenzen stößt, wie Urs Lauene feststellt. Er ist für das operative Geschäft bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide zuständig.
Zu gewissen Zeiten sind wir effektiv am Maximum und deshalb ist damit zu rechnen, dass zusätzliche Verspätungen entstehen werden.
In Dübendorf zeigt sich sofort, wenn der Flugplan außer Takt gerät. Hier haben die Fluglotsen von Skyguide den Überblick über den Flughafen Zürich und die kreuz- und querfliegenden Flugzeuge am europäischen Himmel. Gerade zu Spitzenzeiten wäre nun offensichtlich, dass die Infrastruktur mit dem starken Wachstum der Luftfahrt nicht mehr Schritt halten könne, so Urs Lauener.
Einerseits sind es die grossen Flughäfen, die wirklich an der Kapazitätsgrenze operieren. Andererseits sind es aber auch die Flugüberwachungszentren. Karlsruhe hat im Moment ein grosses Problem, weil sie schlicht zu wenig Flugverkehrsleiter haben. Und diese Hotspots dann führen dazu, dass der Verkehr sich andere Wege sucht.
Auch über die Schweiz. Die Infrastruktur am Boden anzupassen oder neue Fluglotsen auszubilden, dauert allerdings Jahre. Kommen dann aktuelle Ereignisse hinzu, wie starke Gewitter, wird das ohnehin fragile System noch instabiler. Aber auch Streiks von Fluglotsen, so wie an den vergangenen Wochenenden in Marseille, führen dazu, dass die Flugpläne durcheinander geraten. Mit Auswirkungen bis nach Zürich. Raffaella Stelzer, Mediensprecherin des Flughafens Zürich, erklärt.
Die Streiks, die zeigen sich stark. Einerseits natürlich durch annullierte Flüge, die nicht stattfinden können. Und andererseits auch, weil der Luftraum umflogen werden muss und dann der Flug mit Verspätungen landet.
Und weil derzeit alle verfügbaren Flugzeuge eingeplant sind, verfügen die Fluggesellschaften kaum noch über Puffer. Für Passagiere heißt das diesen Sommer ganz besonders: viel Geduld und viel Zeit einrechnen vor und während der Reise.
Info 3 Abend.
Doppeladler, Doppelbürger. In den letzten Tagen gab es doch viel Wirbel um die Fußballnationalmannschaft. Diskussionen gibt es vor allem, seit ein Funktionär des Schweizerischen Fußballverbandes den Vorschlag machte, keine Doppelbürger mehr in der Nazi spielen zu lassen, damit die ausgebildeten Spieler dann auch sicher für die Schweiz auflaufen. Die aktuelle Diskussion erinnert schwer an die Zeit, als sich zum Beispiel Ivan Rakitic für Kroatien und gegen die Schweiz entschied. Was soll man eigentlich davon halten? Andrea Jacki.
Beim Schweizerischen Fußballverband ist man genervt. Eine schriftliche Stellungnahme auf der Homepage soll die Diskussionen beenden. Interviews werden keine mehr gegeben. Der Verband bedauere, dass der Eindruck entstanden sei, er sei gegen Doppelbürger oder Mehrfachnationalitäten, heißt es in der Stellungnahme. Die Idee, von den Spielern den Verzicht auf eine Doppelbürgerschaft zu verlangen, sei eine von vielen Ideen gewesen. Eine Entscheidung habe es nie gegeben. Ausgelöst hatte den Wirbel aber einer aus dem Schweizerischen Fußballverband selber. Generalsekretär Alex Mirscher hatte in einem Zeitungsinterview laut über diese Idee nachgedacht. Keine gute Sache, findet Thomas Kessler. Er war 10 Jahre lang Beauftragter für Integration im Kanton Basel-Stadt.
Es ist nicht nur mal eine Schnapsidee, es ist überhaupt keine Idee, weil man ja Leistung will und keine Firma, keine Mannschaft nimmt zweit- und drittklassige Leute oder ändert Formalien. Das hat er sicher nicht ernst gemeint.
Spitzenfußballer Granit Xhaka ist befremdet über die, Zitat, «Steinzeit-Kommentare Mieschers», wie ihn die Sonntagszeitung heute wiedergibt. Er und seine Kollegen mit Doppelpass würden für die Schweizer Nationalmannschaft alles geben. Wer ins Förderprogramm Futuro kommt, kostet den Schweizerischen Fußballverband jährlich rund 40.000 Franken. Daher möchte der Verband die Talente nicht ziehen lassen. Seit an der WM mehr Länder zugelassen sind, gäbe es vermehrt Druckversuche anderer Staaten, zum Beispiel aus Afrika, um Spieler zu gewinnen, die in europäischen Fußballverbänden ausgebildet worden seien, heißt es aus den Reihen des Schweizerischen Fußballverbands. Seit einigen Jahren lässt der Verband Talente, die ins Förderprogramm kommen, eine Absichtserklärung unterschreiben. Sie bezeugen mit ihrer Unterschrift, dass sie nach der teuren Ausbildung der Schweizer Nazi treu bleiben oder sonst das Geld für die Ausbildung zurückzahlen. Allerdings ist diese Erklärung rechtlich nicht verbindlich. Integrationsspezialist Kessler hat Verständnis für den Fußballverband und vergleicht die Situation mit der Privatwirtschaft. Auch dort müsse sich verpflichten, wer eine teure Ausbildung bezahlt kriege.
Fußball ist ein großes Geschäft. Die Spieler verdienen wesentlich mehr Geld als andere Arbeitnehmer, wenn man das misst an der Ausbildungszeit. Und deshalb ist es durchaus legitim, dass man hier wie in der Wirtschaft vorgeht.
Beim Schweizerischen Fußballverband hofft man nun, dass die Diskussionen rund um die Doppelbürgerschaft bald beendet sind.
Und auch Info 3 ist beendet. Die Sendung am Sonntag heute von Pascal Schmitz. Bis zum nächsten Mal.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.